der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Attila Bilgic, CEO der Krone-Gruppe. Lieber Attila, wir beide kennen uns schon sehr lange. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern selbst kurz vor.
Ja, lieber Kurt, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Freut mich wirklich sehr, dass wir hier auch mal zusammenarbeiten, auf der Spur sozusagen. Mich selbst vorstellen mache ich am liebsten über den professionellen Weg und den Ausbildungsweg. Bin heute bei Krone Gruppe seit 2020, bin aber schon seit 2009 bei Krone als CTO tätig, also verantwortlich für die Technik, Technologie, und das ist auch der Bereich, wo ich herkomme. Ich habe ursprünglich mal Physik studiert an der TU Dortmund mit dem Schwerpunkt theoretische Physik, also etwas, wo man sagen würde, hochinteressant, aber vielleicht nicht unbedingt nützlich in der Anwendung. Bin dann rübergegangen in die Elektrotechnik, Hochfrequenztechnik, mit Anwendung auch in der analytischen Chemie. Und da waren sicherlich auch die ersten Brücken rüber in die Prozessindustrie, wenn auch mehr auf der Laboranalyse. Und habe danach noch einen Haken geschlagen und bin zu der frisch gegründeten Infineon Technologies AG nach München gegangen, um auf der Neuentwicklung der Mobilkommunikation, angefangen mit dem sogenannten Third Generation oder auch UMTS, und habe dann da aufgehört mit den Anfängen von LTE, was wir ja heute eigentlich als de facto Standard weltweit nutzen. Und nach einer Zeit von ungefähr 9 Jahren bei der Infineon AG bin ich dann über einen kurzen Schlenker der Ruhr-Universität Bochum zu Krone gelangt. Habe also verschiedene technische Hintergründe in verschiedenen Märkten, und das hat auch viel geholfen, muss ich sagen, weil gerade die Automatisierungstechnik doch sehr breit aufgestellt ist. Und da gibt es einen Spruch, den benutze ich aber immer wieder gerne, weil ich den gut finde und der eigentlich alles beschreibt. Und der sagt ja, der Automatisierungstechniker ist ja abwärtskompatibel zu jeder anderen Disziplin. Und ich denke, das ist die beste Zusammenfassung. Ja, in der Automatisierungstechnik braucht man alles, aber es steht auch über vielen anderen Disziplinen in der Breite.
Ja, vielen Dank dafür. Mit diesem doch recht umfangreichen Wissen im Hintergrund landen wir dann auch direkt bei der ersten inhaltlichen Frage. Attila, in unserer heutigen Folge wollen wir uns mit den Trends in der Prozesssensorik und einer kurzen Nachlese zur Achema 2024 beschäftigen. Welche Trends in der Prozesssensorik sind derzeit von besonderer Bedeutung?
Der Haupttrend, den würde ich eher beschreiben als eine Änderung gegenüber dem, was ich die letzten fast schon 10, 20 Jahre gesehen habe, das ist eine gewisse Weg im Sinne von Weiterentwicklung von primärer Sensorik hin zu allen Themen, die man dann nachgelagert und um die Sensorik herum braucht. Das ist für mich sicherlich einerseits die Multisensorik, darunter verstehe ich das Zusammenhang von mehreren Messwerten an einer Messstelle. Das ist eigentlich heute bei vielen Messgeräten schon der Fall, wird aber sehr, sehr wenig genutzt. Ja, das hat viele, um später noch drauf zu sprechen. Ist allerdings etwas, was wirklich schade ist, weil es das Potenzial der Messtechnik, ja, wie wir sie heute benutzen und wie sie breit im Feld installiert ist, kaum nutzen. Wir lassen also einfach wahnsinnig viel Potenzial liegen. Und mit einer Multisensorik könnte man das, was schon da ist, deutlich mehr nach oben heben, allerdings auch noch erweitern um einfachere zusätzliche Sensorik. Deswegen nenne ich die die Messinstrumente in der Prozessindustrie halt Messstellen oder Messtechnik und nicht Sensorik, weil die Messgeräte ja Sensoren verbauen und in aller Regel sogar mehrere Sensoren, ne? Um eine Prozessmessgröße zu bestimmen, wie zum Beispiel Durchfluss. Durchfluss ist eine der komplexeren Messgrößen und die kann man wunderbar ergänzen durch natürliche Sensorik, durch natürliche schon vorhandene Messinformationen. Bei Coriolis ist das ja neben dem Massentransport auch die Dichte und oft wird auch eine Temperatur gemessen und man könnte hier relativ kostengünstig und einfach noch mehrere Parameter dranbringen. Also Multisensorik ist für mich ein wichtiger Trend, weil ich glaube einfach, eine Messstelle ist teuer, gar nicht mal unbedingt in der Anschaffung. Ein bisschen eher schon in der Installation, aber definitiv in der Wartung. Und da kann man mit einfachen Mitteln viel mehr rausholen. Es braucht nachgelagert dann, wie gesagt, andere Technologien, die kommen noch. Dann sehe ich einen klaren Trend in Richtung Diagnosen und Condition Monitoring. Ja, das betrifft einerseits Diagnosen der Messstelle oder des Messwertes, also wie sicher, wie zufällig ist der Messwert eigentlich noch, den ich da habe, aber fast auch Diagnosen zum Prozess. Und auch hier sehe ich einen ganz klaren Trend, dass es deutlich mehr Entwicklung und Vorausentwicklung in dieser Richtung gibt. Ein weiterer Punkt ist die Ethernet-basierte Kommunikation. Hier besonders wichtig, gerade für die ganzen Anwender mit Explosionsschutz, das sogenannte Advanced Physical Layer, APL. Was schlicht und einfach nichts anderes ist, als wie der Name schon sagt, der physische Layer für Ethernet wird so angepasst, dass das Kabel auch durch diverse Eckzonen gelegt werden darf. Und der wichtige Schritt ist hier gar nicht die hohe Datenrate, wie leider sehr oft meiner Meinung nach fälschlicherweise dargestellt wird. Das ist nett, das ist nice, aber ich brauche seltenst den Messwert 10.000 Mal in der Sekunde, sondern es geht einfach um was ganz anderes. Auch dazu kann man später noch mehr diskutieren. Es geht darum, dass ich einen Kommunikationskanal eröffne, der Ethernet-basiert ist und damit eigentlich die ganzen technologischen Entwicklungen, insbesondere die letzten 3 Jahrzehnte im IT-Bereich, geebnet hat, auch in die Prozessindustrie oder in die sogenannte OT bekommen kann. Das ist ein weiterer Trend. Genauso wichtig dann allerdings auch die Themen Safety und Security. Bewusst auf Englisch, weil hier kann man es differenzieren, auf Deutsch sagen wir einfach nur Sicherheit. Das eine ist halt die Sicherheit, die ich schon seit Jahrzehnten mit dem Explosionsschutz und später auch mit dem sogenannten Safety Integrity Level, mit SIL-Anforderungen an die Prozesssensorik ins Feld bringen. Und das andere, das Thema Security oder auch Cyber Security, also die IT-Sicherheit, die informationstechnologische Sicherheit, die wird natürlich gerade mit dem Thema, mit einem vermehrten Ausrollen von Ethernet-basierter Kommunikation im Feld, enorm wichtig. Die gewinnt einfach enorm an Bedeutung. Man kann auch sagen, die Büchse der Pandemie geöffnet wird, die meiner Meinung nach aber geöffnet werden muss, um einfach einen deutlichen Schritt nach vorne zu kommen, ja, die muss ich von vornherein mit richtigen Security-Konzepten und Maßnahmen begleiten. Und ein für mich weiterer und damit vielleicht für heute der letzte wichtige Trend ist das Thema digitaler Zwilling oder auf Neudeutsch Asset Administration Shell, wo wir deutlich mehr Trends, gerade auf der Achema, aber auch allgemein in den letzten 2-3 Jahren sehen, wo die Information zu einem Produkt in einem digitalen Abbild gebündelt werden können. Was es für die spätere Verwaltung dieses Produkts deutlich leichter macht. Ich unterscheide gern, ich weiß allerdings nicht, wie weit das mittlerweile schon Konsens ist in der Community, immer zwischen dem, ich nenne es den statischen digitalen Zwilling, also wo ich Produktinformationen zusammenbringe, die entstehen während des Aufbau des Produktes. Das ist also mehr oder weniger eine Art sehr performante Dokumentation zu einem Produkt. und was ich gerne als dynamischen digitalen Zwilling bezeichne, also ein digitales Abbild, vielleicht sogar eine Verhaltenssimulation eines Produktes, später im Lifecycle, wo ich eine Möglichkeit habe, auch vor einer Anlagenerstellung mit entsprechenden Simulationsprogrammen mir das Ganze einfach mal vorab durchzurechnen und gegebenenfalls auch später im Lifecycle Live-Daten in dieses Modell bringen kann, um zu verstehen, in welchem Zustand sich das Gesamtsystem befindet, um eine Maintenance besser zu machen, um vielleicht auch sogar vorausschauend Informationen zu bekommen, wann eine nächste Wartung oder Komponententausch notwendig sein wird. Und das waren für mich jetzt sehr breit gestreut die Trends, aber die wesentlichen Trends, die ich die letzten Jahre sehe.
Ja, vielen Dank, Attila. Du hast mit der Sensorik begonnen, mit den Messfühlern. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Gibt es neue Sensoriken, über die du heute schon sprechen kannst und willst, die uns in der Prozessindustrie helfen und auch in der Fertigungsindustrie?
Also bevor wir zu den neuen kommen, und neu würde ich sicherlich alles sehen, was in den nächsten Jahren in Richtung Multisensorik passiert, will ich nochmal darauf zu sprechen kommen, was gibt es denn heute schon und was wird einfach nur nicht genutzt. Und das sind die ganzen zusätzlichen Parameter, die wir heute in den Feldgeräten, gerade in den komplexeren Feldgeräten schon haben. Ja, und das ist, wie gesagt, ein wenig schade. Also sei es sowas wie der Dichtewert bei einer Coriolis-Messung, der Temperaturwert, ja, der ja ebenfalls auslesbar und vorhanden ist und eventuell auch eine Art Zusatzsensorik, die man relativ leicht einbauen kann. Auch da sehe ich schon Trends. Erste Dinge, wie gesagt, gibt es heute schon quasi zu kaufen und viele Dinge zeichnen sich am Horizont ab. Bei MEDs zum Beispiel auch eine performante Leitfähigkeitsmessung einfach nur über die vorhandenen Elektroden und entsprechende Algorithmen ohne zusätzliche Sensorik. Hier habe ich also eine Möglichkeit, relativ kostengünstig und trotzdem sehr zuverlässig Prozessinformationen aus vorhandenen Messstellen zu bekommen. Also das sind Dinge, die verfügbar sind und gerade in nächster Zeit mehr und besser verfügbar sein werden. Anderes großes Thema, was ja in der Kooperation zwischen Krone und Samsung schon lange verfügbar ist, ist die Fusion aus Aktorik und Sensorik mit einem Gerät, das wir nennen, wo wir ja Messtechnik in ein Ventil integrieren. Und das ist eine Durchflussmesstechnik mit Ultraschallsensorik, eine Druck- und Temperaturmesstechnik am Ein- und Ausgang des Ventils und somit die Möglichkeit geben, dass ich ohne externe Regelung einen quasi autonomen Kontrollpunkt, in dem Fall im einfachsten Falle, für Durchfluss an einem Punkt erstellen kann. Ich kann dem Gerät also sagen, ich hätte gerne so und so viel Tonnen Durchsatz pro Stunde an dieser Stelle und das Gerät regelt dann autark darauf ein. Der Wert muss natürlich im Bereich des Möglichen für diese Messstelle sein. Ich kann allerdings auch mit so einem Gerät andere Dinge autonom im Feld aufbauen, sei es eine autonome Befüllung eines Tanks oder Pegelhalten eines Tanks, indem ich an diesem Focus-On weitere externe Sensorik anbaue. Also diese Kombination aus Aktorik und Sensorik ist ein einfacher Schritt, um mehr Regelungen, mehr Autonomie schon fast ins Feld zu bringen. Und das ist etwas, was heute verfügbar ist und wo wir auch sehr großes Interesse sehen. Einerseits, andererseits zeichnet, dass diese neuartige Herangehensweise, es ist ja gar nicht eine fundamental neue Technologie, es wird zusammengebaut, was man schon seit langem kennt. Sicherlich mit vielen Problemlösungen im Detail, aber diese neuartige Herangehensweise, ich baue nicht einen Regelkreis aus einem separaten Aktor, einem separaten Sensor, einer separaten Regelung, ne? Und ich muss das alles händisch implementieren und optimieren, sondern ich kaufe das off the shelf in einer Box, die das tut sich doch etwas schwer, sich am Markt durchzusetzen. Ja, da sieht man die Beharrungskräfte, die es dann doch bei uns in der Industrie gibt, gegenüber neuen Ansätzen. In dem Zusammenhang und gerade auch mit der Diskussion zur Multisensorik arbeitet ja auch die Namur seit Jahren an einem Konzept der Namur Open Architecture, also kurz NOA, N-O-A. Wunderbares Konzept, weil es nämlich die Koexistenz von zwei Welten erlaubt. Ich behalte meine klassische, abgesicherte OT-Welt einerseits mit hohen Sicherheitsansprüchen und ich ermögliche einen Parallel-Informationskanal, zumindest erstmal einen Informationskanal, um all das, was im Feld heute schon verfügbar ist und nicht genutzt wird, irgendwie zunutze zu bringen. Und wenn ich perspektivisch noch mehr Sensorik, nochmal nicht mehr Messstellen, sondern mehr aus einer Messstelle herausbekomme, ja, dann ist auch der NOAA-Kanal oder die NOAA-Architektur eine Möglichkeit, um hier risikofrei erste Schritte zu machen, explorativ zu schauen, was kann ich mit der ganzen Mehrinformation, die mir da sehr kosteneffizient zur Verfügung gestellt wird, was kann ich alles.
Attila, du hast es gerade angesprochen und als Beharrungsvermögen bezeichnet. Ich formuliere es ein klein wenig um und sage, in der Prozessindustrie gibt es verständlicherweise eine besondere Vorsicht bei der Einführung neuer Technologien. Die Konsequenz ist die gleiche. In der Praxis bedeutet das, dass viele neue Technologien nach Pilotierung und Feldtest erst mit einiger Verzögerung flächendeckend eingeführt werden. Was können wir denn tun? Was können Anbieter und Anwender tun, um hier schneller zu werden und vor allen Dingen den Nutzen dieser neuen Technologien für den langjährigen erfolgreichen Betrieb ihrer Anlagen besser zu nutzen?
Du sprichst einen wahnsinnig guten oder wichtigen Punkt hier an. Das versuche ich auch selbst seit einiger Zeit auch mit Vertretern der Prozessindustrie, aber auch mit Partnern mehr zu besprechen, mehr zu beleuchten und zu diskutieren. Ja, wie kommen wir denn hier aus dieser Beharrungsfalle, nenne ich es einfach einmal, wie kommen wir denn da raus? Ja, und für mich ist vielleicht nicht der einzige, aber ein sehr, sehr wichtiger Weg, ja, die Enablung oder das Empowerment schon fast vom Brownfield. Wenn ich einfach nur sage, ich kann die Schritte nur dann gehen, wenn ich Anlagen oder Anlagenteile neu baue, ja, dann werden wir einfach noch Jahre bis Jahrzehnte brauchen, ja, bis wir eine entsprechende Durchdringung von neuen Technologien in den dann neuen Anlagen haben. Und der wichtigste Weg wäre für mich eine Upgrade-Möglichkeit, die so einfach wie möglich, so kostengünstig wie möglich und so sicher wie möglich sein muss, um existierende Betriebe stufenweise und vielleicht auch nur mit einigen Aspekten dieser NOAA-Architektur zu versehen. Die NOAA-Architektur ist für mich hier der Key Enabler. Die Grundidee, die dahinter steht, das klassische, etablierte, sichere und dem vertrauten Regelsystem, ja, den angestammten Platz zu lassen und trotzdem Seitenwege zu eröffnen, um schlichtweg einfach zu lernen. Zu lernen, explorativ mit neuen Technologien umzugehen. Und für NOAA, also diese NAMU Open Architecture in der allgemeinsten Form, ja, mache ich mich bei dem einen oder anderen unbeliebt, sage ich aber trotzdem, braucht man nicht zwangsläufig so etwas wie APL, also diesen Advanced Physical Layer. Das ist eine wunderbare Sache. Ganz klar, wo man bei allen Neuinstallationen dreimal überlegen sollte, ob ich noch analog aufbaue oder echt, ich sage bewusst echt digital. Das sehe ich bei Hart, bei Profibus und bei Feldbus nicht so, aber später mehr. Ich kann aber auch mit anderen Methoden Und sei es eine Möglichkeit einer Auskopplung zum Beispiel über Bluetooth aus einem Feldgerät zu einem Bluetooth-Hub oder Datensammler oder einem Edge-Gateway, ne? Mit entsprechender Absicherung. Auch heute schon. Rückwirkungsfrei, sicher und sehr kosteneffizient in Bestandsanlagen die Grundideen der NOAA-Architektur ausprobieren. Und das ist eigentlich mein Hauptappell an alle, den Mut zu haben, zumindest mal auszuprobieren. Nochmal, ohne großes Reinstallieren, ohne großen Umbau, ja, und möglichst rückwirkungsfrei. Und das kann für mich ein Weg sein, wie wir es wirklich schaffen, hier diesem Beharrungsvermögen oder dem konservativen etwas entgegensetzen.
Ja, zu dem Thema Geräte nutzen gehört ja auch das Thema Engineering der Geräte. Du hast es ja bei dem Fokusgerät auch angesprochen. Das muss eben dann auch so geplant werden, dass man nicht mehr Sensor, Aktor getrennt plant. Und ein Baustein dazu könnte ja auch der digitale Zwilling oder die Verwaltungsschale sein. Wie weit sind wir mit der Einführung dieser digitalen Planungsmethoden, integriertes Engineering und mit dem digitalen Zwilling in der Prozessindustrie und insbesondere in der Prozesssensorik?
Genau, auf die Prozesssensorik möchte ich natürlich besonders eingehen. Hier, denke ich, sind wir ja kurz vor einem Durchbruch, ist vielleicht etwas viel, aber ungefähr da stehen wir. Es gibt bei vielen Lieferanten Bestrebungen eine gewisse Form des digitalen Zwillings zu implementieren und anzubieten. Wobei nochmal zu dem, was ich vor einigen Minuten gesagt habe, wir ganz klar unterscheiden müssen zwischen dem, wie ich es nenne, statischen digitalen Zwilling oder der Asset Administration Shell, AAS, die hauptsächlich der Verwaltung des Produktes im Lifecycle dient. Hier gibt es 4 Fortschritte. Hier gibt es auch schon einige Unternehmen, die das systematisch aufbauen und auch schon erwarten von Lieferanten. Ein längerer Weg ist es noch zu dem von mir genannten dynamischen digitalen Zwilling, wo ich also Verhaltensmodelle meiner Produkte habe, die ich in größeren Simulationssystemen einbauen kann und die ich gegebenenfalls auch mit Live-Daten aus dem späteren Betrieb füttern kann. Der Weg ist noch deutlich weiter. Es gibt sicherlich hier einiges an Ansätzen. Bei Krone machen wir das zum Beispiel so, dass wir für die neue Produktentwicklung grundsätzlich über ein komplexes Datenmodellierungsmodell. Ja, das ist eine deutliche Änderung zu früher. Und ich denke, das ist aber eine Basis, eine Grundlage, um auch später den Schritt in Richtung eines dynamischen digitalen Zwillings, also eines Verhaltensmodells, einer Verhaltensmodellierung im Betrieb später zu kommen. Es wird deswegen ein längerer Weg sein, weil auch bei der Sensorik gibt es Brownfield und Greenfield hier in dem übertragenen Sinne. Nicht? Das Brownfield ist für mich die existierende Produktpalette, also die Produkte, die es einfach bereits gibt und die neu zu entwickelnden. Und es ist natürlich immer ein enormer Aufwand für ein existierendes Portfolio, so eine Modellierung nachträglich zu erstellen. Während es deutlich leichter ist, wenn ich eine von vornherein einführe und von vornherein im Entwicklungsprozess damit anfangen kann. Also das ist eher eine Geschichte, die sehe ich noch einige Jahre in die Zukunft, ne, bis wir das in größerer Breite sicherlich in der Community sehen werden. Es braucht dann ja auch durchaus erweiterte Kompetenzen zu heute, weil ich brauche, um mit so einem entsprechenden Modell eine Datenmodellierung vornehmen zu können, ja auch Leute, Mitarbeiter, die in dem Bereich fit sind. Und das ist halt auch nicht der klassische Elektrotechniker oder auch noch nicht einmal der klassische Automatisierungstechniker, sondern dann geht es doch ganz schön stark auch in IT-Richtung.
Attila, wenn wir auf den Begriff der Verwaltungsschale oder Neudeutsch Asset Administration Shell nochmal draufschauen, lass uns da nochmal ein wenig vertiefen. Das ist eine gemeinschaftliche Initiative, vor allen Dingen von Deutschland ausgehend, aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik, getragen durch die vertretenen Verbände. Der volle Nutzen für Anlagen, egal ob Brownfield oder Greenfield, entsteht natürlich vor allen Dingen dann, wenn es flächendeckend eingeführt ist, wenn möglichst viele mitmachen. Welche konkreten Initiativen kannst du denn heute schon beobachten? Wie breit ist das in der Prozessindustrie und insbesondere in der Prozesssensorik verbreitet?
Da muss ich ehrlich sagen, da müssen wir noch ein bisschen mehr zulegen. Das ist Stand heute noch viel zu dünn, viel zu wenig verbreitet. Es gibt den ein oder anderen Messtechnikhersteller, der sicherlich etwas mehr Gewicht dort reinbringt, aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, für einen echten Durchbruch und Erfolg brauche ich ja eine flächendeckende Umsetzung. Und dieses flächendeckende sehe ich heute nicht. Jetzt können wir sagen, das hängt sicherlich auch wie oft bei vielen Themen ein bisschen an dem alten Chicken and Egg Problem. Ne? Also wenn es keine Nachfrage danach gibt, dann werden sich die Messtechnikhersteller auch schwerer tun, dort rein zu investieren. Und am Ende des Tages reden wir von einer Investition. Ne? Das ist einfach so. Es sind Aufwände, die reingesteckt werden müssen. Es sind erstmal Kosten, die sicherlich für eine höhere Attraktivität des Produkts sorgen und auch für eine Zukunftsfähigkeit, aber die müssen erstmal reingesteckt werden. Und da sehe ich es momentan noch zu verhalten auf Seiten der Anwender mit Forderungen in diese Richtung und daraus resultierend dann auch wiederum auf Herstellerseite mäßige Initiative dort reinzugehen. Es gibt ja eine wunderbare VDI-Norm, die VDI 2770, was sicherlich für einen gewissen Teilaspekt einer Beschreibung, einer einheitlichen Beschreibung schon mal eine Hilfe darstellt. Da sehe ich schon mehr Nachfragen und definitiv einen Trend, dass eine Vereinheitlichung der Parameter, der Beschreibung, der Datenbeschreibung bei den Produkten. Das wird kommen, Schritte gehen in diese Richtung, definitiv, aber insgesamt ist das alles noch etwas träge, ist jetzt vielleicht sogar das falsche Wort, vielleicht wie bei einer wunderbaren, sich selbst verstärkenden Spirale sind wir mehr oder weniger da am Anfang der Dynamik. Das ist ähnlich, wie es ja auch, wenn man ehrlich ist, beim Advanced Physical Layer noch ist. Das Interesse ist definitiv da. Es gibt eine ganze Reihe von Investitionen. Es gibt schon eine ganze Reihe von Produkten und wird in Kürze noch einiges mehr geben. Wir sind auch hier von einer Flächenabdeckung eine ganze Ecke entfernt. Und dann kommen wir genau zu dem Punkt, wo wir dann in diesen selbstverstärkenden Trend kommen. Das Angebot ist gut genug, sodass sich eine gewisse Nachfrage daraus ergibt. Und die Nachfrage daraus wird wiederum dafür sorgen, dass das Angebot wächst. Und diese Dynamik ist leider nicht stabil, sondern kann kippen. Also sie ist schon stabil, aber sie ist stabil in beiden Richtungen. Sie kann nämlich verstärkend wirken und sie kann genauso gut abschwächend wirken. Sie ist nur nicht stabil im Mittelzustand. Also das wird es nicht geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Das gilt jetzt für APL, das wird genauso gut für diese anderen technologischen Themen geben. Entweder es wird wann auch immer zu einem Durchbruch kommen oder sie werden marginalisiert und damit eigentlich verschwinden. Ein Erhalt auf einem schwachen, bin ich relativ überzeugt, wird es nicht geben. So, und momentan kippen die Dynamiken verstärkend, aber muss man sagen, noch nicht stabil verstärkend, sodass man sagen kann, wir sind in einem Trend, der nicht mehr umkehrbar ist. Das sehe ich leider noch nicht, das wäre jetzt zu viel behauptet. Wir müssen einfach da noch vorsichtig sein, beziehungsweise weiter pushen, so rum eigentlich, nicht vorsichtig im Sinne von zurückhaltend, sondern vorsichtig mit dem Optimismus und deswegen weiter dafür Einsatz zeigen und weiter dafür argumentieren.
Danke, dann hoffen wir mal auf den Durchbruch, denn ich denke, beides sind wichtige Bausteine, ohne die ja nutzbringende Anwendungen nicht funktionieren. Wir sind am Ende der Fragen, die wir so vorbereitet hatten. Jetzt ist die Chance für ein offenes Gespräch. Hast du weitere Themen und Schwerpunkte, die du noch einbringen willst für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt schon der mehrfach angesprochene Punkt des Übergangs. Ich kann es eigentlich nicht oft genug und deutlich genug sagen, dass wir an einem wichtigen Scheideweg für die Prozessindustrie sind, entweder den Sprung zu schaffen von analogen Anlagen, und analoge Anlagen ist für mich alles, was 4 bis 20 Milliampere vernetzt ist, ne? Aber auch, ja, und da scheint sich die Geister, das weiß ich, aber auch durchaus mit einem aufmodellierten Hartsignal und selbst Profibus und Feldbus, obwohl es digitale Signalübertragungen sind, zeichne ich das trotzdem noch irgendwo als analoge Welt hin zu einer echten digitalen Welt. Warum echte digital? Der Unterschied ist für mich halt gar nicht so sehr zwischen analog und digitaler Signalübertragung auf den Leitungen, sondern der Unterschied ist zwischen, ich übertrage ein Signal, man nennt das auch so schön wie damals in der Telefonie Circuit Switched, oder ich übertrage Daten, man nennt das dann auch Packet Switched. Der enorme Unterschied ist, im Circuit Switch ist, wie das in der alten Telefonie auch war, nicht? Ich werde direkt über einen Kanal fest verbunden mit einem Teilnehmer. Einfach mal in dieser Analogie. Ganz früher mal wirklich analog, ne? Da konnte man das quasi physikalisch auf dem Kabel abhorchen und nachmessen. Später dann digital, aber trotzdem, ne? Point-to-Point-Verbindung. In der echten digitalen Welt reden wir von einem Transport von Datenpakete, der über viele Wege gehen kann. Das bedeutet, ich rede von einem Netz. Und dieses Netz im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Netz und diese Netzidee in die Prozessindustrie zu bringen, das ist der entscheidende Schritt. Nicht die hohe Datenrate beim Physical Layer oder beim Advanced Physical Layer APL, sondern die Umstellung auf einen paketorientierten Datentransfer. Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Weil damit einhergeht und nur damit einhergeht, ich kann auf diesen paketorientierten und über Netze laufenden Datenverkehr höherwertige Dienste aufbauen. Nur damit kann ich es dann schaffen, im einfachsten, wirklich übertragenen Bild, dass ich die Assets im Feld, sei es Sensorik, sei es Aktorik, sei es aber auch sogar Steuerelemente, untereinander im wahrsten Sinne des Wortes unterhalten. Es können Informationen ausgetauscht werden, es können Agreement sozusagen geschlossen werden zwischen Assets. Ich bekomme Autonomie ins Feld und nur das kann uns, nicht muss, aber kann uns zu einer autonomen Anlage bringen. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für zumindest eine teilautonome Anlage, was sicherlich meiner Meinung nach immer noch eine große Vision ist, die aber gerade für Hightech-Standorte, ja, und dazu zähle ich jetzt Deutschland und Europa, aber auch Nordamerika, absolut wichtig ist, weil wir werden nur durch entsprechend intelligente Prozesse, durch entsprechend hochautomatisierte bis hin zu autonom laufenden Prozesse auch wettbewerbsfähig bleiben mit Prozessindustrie an unseren Standorten. Die können wir sicherlich weiterhin wunderbar exportieren, aber wenn wir auch in Zukunft im weitesten Sinne, sei es Chemie, Pharma, sei es aber auch einfachere Prozesse in den Hightech-Standorten betreiben wollen, brauchen wir einen höheren Autonomiegrad in den Anlagen. Und nochmal zurückkehrend, einfach nur Grundvoraussetzung, leider nicht hinreichend, aber notwendig ist eine echte Vernetzung im Feld. Eine echte Vernetzung und eine echte Vernetzung basiert darauf, dass ich eine hochperformante, paketorientierte digitale Kommunikation zwischen den Assets ermögliche und darüber dann deutlich höherwertige Protokolle auch laufen lassen kann. Im einfachsten Fall können sich Assets ziehen, natürlich nach entsprechender Sicherheitsprüfung. Man kennt das ja aus dem IT-Bereich. Auch im IT-Bereich, ja, vielleicht der ein oder andere ältere Zuhörer wird sich erinnern, gab es erste Gehversuche, ja, tatsächlich mit dieser Circuit-Switched-Kommunikation. Das war aber kein Internet im heutigen Sinne. Ne? Das war nämlich diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wo ich von einem dedizierten Server bestimmte Daten wiederholen konnte oder hinladen konnte. Aber alles das, was wir aus dem Internet kennen, alles das, was dann später mit den sehr performanten Suchmaschinen kam, wurde überhaupt erst ermöglicht durch diese andere Art der Kommunikation, durch diese vernetzte Kommunikation. Also ich reite ein wenig sehr darauf herum, aber mir war es immer und ist es immer noch enorm wichtig, einfach zu unterscheiden, APL oder Ethernet-basierte Kommunikation ist der Enabler für jegliche Vision in Richtung ja, autonom oder teilautonom Betrieb von Anlagen in der Prozessindustrie. Es ist nicht die reine Datenrate, sondern es ist das Ermöglichen von komplexen, höherwertigen Protokollen und Softwarediensten auf dieser performanten Kommunikation.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge wirklich angelangt. Attila, welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Ja, meine erste Schlüsselbotschaft ist tatsächlich, das analoge Brownfield sanft in die digitale Welt zu überführen. Und das mit allem, ja, was ich dazu finde an Technologien. Ich muss nicht auf was Bestimmtes warten. Ich muss nicht auf Greenfield warten. Ich muss nicht auf den Advanced Physical Layer warten. Es ist alles heute verfügbar, was man braucht, um wirklich diesen sanften Übergang anzugehen. Das bringt mich automatisch zu dem zweiten Punkt. Und ich glaube, NAMUA ist dafür das richtige Konzept. Also die NAMUA Open Architecture ist ein wunderbares Konzept, um genau das anzugehen, auszuprobieren, explorativ, ressourcenarm, kostenarm, nicht ganz für null, aber sehr, sehr, sehr ressourcen- und kostensparend. Und es eröffnet wahnsinnig viele Möglichkeiten, in die neue digitale Welt hineinzugehen. Ja, und das ist dann auch ein dritter Punkt. Klar, wir brauchen Evolution, nicht Revolution. Da war immer der Königsweg gerade in der Prozessindustrie und in der Automatisierungstechnik und ich glaube auch weiterhin, dass das der richtige Weg ist, aber wir müssen damit anfangen. Auch die Evolution muss geschehen. Also sprich, ja, Evolution statt Revolution, alles in Schritten, alles in verträglichen Schritten, aber bitte anfangen. Und es gibt keinen Grund zu warten.
Vielen Dank, Attila.
Gerne.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.